Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Vortrag heute am Nachmittag in der Sektion für Theoretische Philosophie. Ich darf Ihnen Herrn Martin Lenz vorstellen. Er wird heute zum Sprechen zum Thema sind nur Sprachfehlgewesen rational über die Grenzen des Raums der Gründe. Bitte Trunkel.
Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, hier sprechen zu dürfen und wenn so viele am Samstagnachmittag noch in so viele Gesichter sehen zu dürfen. Ich will auch gleich beginnen. Wie gesagt, zum Thema sind nur sprachfähige Wesen rational. Das Ganze ist der Versuch, einen ersten Schritt zu machen in ein neues Projekt hinein. Und ich bin sehr gespannt, was Sie davon halten. Wir können uns in vielfältiger Weise auf einen Gegenstand in der Welt beziehen. Wir können ihn sehen, tasten, manchmal hören, riechen oder schmecken und oftmals können wir ihn nur durch Worte erfahren. Beispielsweise können wir, um ein Beispiel von Ruth Milliken aufzugreifen, den Regen draußen durchs Fenster sehen oder eben nicht, ihn aufs Dach prasseln hören oder eben vernehmen, wenn uns jemand sagt, ach je, es regnet schon wieder. Gibt es zwischen diesen Formen des Bezugnehmens interessante Unterschiede? Ein wichtiger Unterschied zwischen perzeptuellen und sprachlichen Bezugnahmen liegt gewiss darin, dass uns perzeptuelle Informationen meist in einer gegenwärtigen Relation zu uns selbst gegeben sind und mithin unmittelbar handlungsleitend sein können. Sie erlauben, was ich die praktische Identifikation von Gegenständen nennen möchte. Demgegenüber können sprachliche Informationen von unmittelbaren Handlungsbezügen weitgehend entkoppelt sein und erlauben mithin eine nicht unmittelbar praxisgebundene bzw. theoretische Identifikation von Gegenständen. Wie der Tierphilosoph Markus Wild gehe ich davon aus, dass es zwischen der praxisgebundenen und der theoretischen, also sprachgestützten, Identifikation von Gegenständen keinen prinzipiellen, sondern nur einen graduellen Unterschied gibt. Mit der Unterstellung einer bloß graduellen Differenz kognitiver Fähigkeiten will ich natürlich keineswegs leugnen, dass es große Unterschiede zwischen den Wesen gibt, die ausschließlich praxisgebunden identifizieren und denjenigen, die auch theoretisch identifizieren können. So kann uns die Sprache, anders als rein praxisgebundene Bezugnahmen auf die Welt, die Perspektiven anderer Menschen zugänglich machen. Nämlich schlicht, indem uns andere sagen, was sie wahrnehmen. Denk beispielsweise den Reden. Dass uns die Reden anderer, deren Perspektiven auf einen Gegenstand eröffnen, hat nun zwei interessante Nebenwirkungen, da es auf zwei Formen von Meta-Repräsentation rekurriert. Erstens erfahren wir auf diese Weise, was die anderen denken. Wir können also Gedanken über die Gedanken anderer haben. Das ist eine Form intersubjektiver Meta-Repräsentation. In vergleichbarer Weise können wir natürlich anderen mitteilen, was wir denken. Mithin, und das ist eine Form intrasubjektiver Metarepräsentation, können wir selbst erfahren, was wir denken. Also Gedanken über unsere Gedanken haben. Indem wir etwas sagen, ich glaube, dass es regnet. Ich hätte mir ein anderes Beispiel überlegen sollen für diesen Tag, aber der Wetterbericht hat nicht mitgemacht. Nur der Gebrauch von Sprache, so scheint es, gestattet uns zu wissen, was wir denken. Noch immer wird jedoch unterstellt, dass uns nur der Gebrauch von Sprache gestattet, dass wir überhaupt denken. Demnach sind nur sprachfähige Wesen rational oder, um es mit einer Metapher von Sallis zu sagen, im Raum der Gründe beheimatet. Und es ist diese letztere These der Sprachabhängigkeit des Denkens, auch Lingualismus genannt, die ich im Folgenden zurückweisen möchte. Dazu werde ich, und jetzt kommt die Struktur des Vortrags, die Sie auch im Handout nachvollziehen können, dazu werde ich Lingualismus und Antilingualismus abwechselnd zu Wort kommen lassen. indem ich erstens Davidsons einflussreiche Verteidigung des Lingualismus kurz vorstellen möchte. Zweitens werde ich zwei Einwände dagegen vortragen. Drittens werde ich dann mich auf die Seite der Lingualisten stellen und fragen, ob nichtsprachliche Wesen in objektiver Weise zwischen Schein und Sein unterscheiden können, um schließlich zu entgegnen, dass wir auch durch Sprache keine Objektivität erlangen können. Ich komme damit gleich zum ersten Teil, zu Davidsons Argument für den Lingualismus. Sie alle denken vermutlich, dass ich jetzt mit meinem Vortrag fortfahren werde. Würde ich dies nicht tun, sondern Sie stattdessen die nun folgende Zeit bloß schweigend anlächeln, wären Sie vermutlich ein wenig überrascht. Ihre Überraschung wäre dann aber nicht ein reines Gefühl, sondern Ergebnis einer gewaltigen kognitiven Leistung. Worin besteht diese Leistung? Nun, Sie müssten feststellen, dass Sie sich geirrt haben. Dazu müssten Sie offenbar feststellen, dass Ihr Gedanke, dass ich jetzt den Vortrag fortsetze, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Sie müssten den Unterschied zwischen Ihrem offenkundig falschen Gedanken oder, wie man in philosophischer Terminologie sagt, Ihrer falschen Überzeugung und der davon unabhängigen Welt feststellen. Für diese Leistung bedarf es einer entscheidenden rationalen Fähigkeit. Sie müssten in der Lage sein, auf den Gedanken, dass ich jetzt den Vortrag fortsetze, also auf den Gedanken erster Ordnung, Bezug zu nehmen. Denn andernfalls wäre Ihnen der Unterschied zwischen dem Gedanken und der Welt, zwischen Schein und Sein, ja gar nicht verfügbar. Was aber versetzt Sie in die Lage, den Gedanken erster Ordnung überhaupt zu erfassen? Wie können Sie auf Ihren Gedanken Bezug nehmen? Antwort: Dazu brauchen Sie Sprache. Denn zum Beispiel müssen Sie auf das sprachliche Vehikel, den Satz, Kraft eines Gedankens zweiter Ordnung Bezug nehmen. Dieser Lingualismus wird meist mit folgendem Argument verteidigt. Erste Prämisse: Rationalität erfordert mindestens das Haben von Überzeugung. Zweite Prämisse: Das Haben von Überzeugung erfordert das Haben von Meta-Überzeugung. Dritte Prämisse: Das Haben von Meta-Überzeugungen erfordert Sprache. Schlussfolgerung, wenn Sie im Grunde selbst formulieren, also erfordert Rationalität Sprache. Während ich Prämisse 1 in einem gewissen Sinne zugestehe, will ich die Lingualismus-Prämisse, also Prämisse 3, zurückweisen. Und daher möchte ich mich nun zunächst auf Prämisse 2 konzentrieren und fragen, was genau soll der Rekurs auf Meta-Überzeugungen hier leisten? Verdeutlichen wir uns zunächst, worum es geht. Angenommen, ich glaube, dass es regnet. Offensichtlich soll die Fähigkeit, es regnet zu denken, die Fähigkeit voraussetzen, ich glaube, dass es regnet zu denken. Das ist freilich nicht in dem Sinne gemeint, dass jede Überzeugung, dass P, von der Überzeugung, dass ich denke, dass P, begleitet sein müsste. Wie Davidson selbst einräumt, geht es vielmehr darum, dass wir über den Begriff der Überzeugung, Constant Belief, verfügen. Erst mit ihm haben wir den Unterschied zwischen Schein und Sein, also den Begriff, wie er sagt, objektiver Wahrheit. Es geht hier also um das, was bereits Kant in der Kritik der reinen Vernunft als Objektivität ausweist und von der bloß subjektiven Assoziation unterscheidet. Bei Kant heißt es dann entsprechend, ich zitiere, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Und weiter heißt es, folglich ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand mithin ihre objektive Gültigkeit ausmacht und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. Zitat Ende. Erst also, so kann man das zusammenfassen, wenn wir über Objektivität beziehungsweise den Begriff objektiver Wahrheit verfügen, können wir demnach überhaupt denken. Dazu aber sind Meta-Repräsentationen in einem gewissen Sinne erforderlich. Was im Anschluss an Davidson und zu Kants Überlegungen zu ergänzen ist, ist die Annahme, dass die Fähigkeit zu dieser Art von Meta-Repräsentation Sprache erfordert. Genau diese Annahme möchte ich, wie versprochen, jetzt prüfen, bevor ich dann abschließend auf die Frage nach der Objektivität zurückkomme. Ich komme jetzt damit zum zweiten Teil. Erfordert Metakognition Sprache? Warum also sollte für Meta-Repräsentation Sprache erforderlich sein? Wenn diese Frage nicht zirkulär beantwortet werden soll, dürfen wir freilich nicht schon voraussetzen, dass der Bezug auf Gedanken oder Überzeugung immer ein Bezug auf sprachliche Vehikel ist. Daher sollten wir zunächst vom grundlegenderen Phänomen der Metakognition sprechen, denn nicht jeder Bezug auf mentale Zustände scheint explizite oder gar explizit sprachliche Meta-Repräsentationen zu erfordern. Räumen wir um des Arguments willen aber zunächst ein, dass die für Rationalität geforderte Metakognition in Bezug auf sprachliche Vehikel erfordert. Was ist damit gewonnen? Die entscheidende Rolle der Metakognition liegt insbesondere darin, eine Kontrollinstanz für mögliche Fehler oder Irrtümer zu liefern. Die Frage ist also, inwiefern die Sprache dazu einen Beitrag leistet. Davidson akzentuiert insbesondere die soziale Dimension sprachlicher Interaktion, die er in seinem berühmten Triangulationsargument ausführt. Laut Davidson soll die Sprache konstitutiv dafür sein, überhaupt Gedanken zu haben. Demnach bedarf es mindestens eines Dreiecks, deshalb der Name Triangulation, von zwei interagierenden Sprechern und einem gemeinsamen Bezugsgegenstand. Dessen Identität, also die Identität des Bezugsgegenstands, nicht ohne reziproke kommunikative Bestätigung mindestens zweier Sprecher fixierbar und, das ist natürlich auch entscheidend, korrigierbar ist. In einem Dreieck von zwei Sprechern bzw. Denkern und einem Gegenstand wirkt der Gegenstand kausal auf die Wahrnehmenden ein. Für sich genommen sind die kausalen Stimuli jedoch massiv unterbestimmt. Die eigentliche Fixierung des Inhalts geschieht daher durch die Interaktion der Sprecher. Denn erst hier werden die Stimuli zu geteilten Stimuli. Davidsons Theorie des Inhalts von Überzeugungen kombiniert so zwei externalistische Theorien der Inhaltsfestlegung. Basal ist der perzeptuelle Externalismus, gemäß dem der Inhalt kausal durch Wahrnehmung bestimmt wird. Und diese Idee wird nun kombiniert mit einem sozialen Externalismus, der erklärt, wie sich aus reziproker Verständigung und Korrektur der geteilte Inhalt bestimmt. Hier liegt das Gewicht zunächst auf einer Form von intersubjektiven Meta-Repräsentation. Doch so gewichtig das Triangulationsargument ist, zeigt es meines Erachtens weniger den Beitrag der Sprache, sondern eher die Bedeutung der Interaktion auf. Jetzt komme ich zu den zwei Einwänden. Zum einen könnte man nämlich einwenden, dass kommunikative Interaktion auch nicht sprachlich stattfindet. Denken Sie etwa an die Situation, in der Ihnen jemand in einer engen Gasse entgegenkommt und sowohl Sie als auch Ihr Gegenüber ausweichen wollen. Das zuweilen amüsante Hin und Her zeigt hier zugleich beeindruckende motorische Fähigkeiten, die in Abhängigkeit von wechselseitigen Wahrnehmungen und Antizipationen offensichtlich das Verhalten kontrollieren, steuern und auch korrigieren. Mit dem klaren Ziel, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Selbst wenn die Aktualisierung solcher Fähigkeiten ganz und gar an konkrete praktische Situationen gebunden ist und nicht den Status von propositionalen Überzeugungen hat, sind hier Triangulationen im Spiel, in denen zwei Interpreten auf Inhalte, etwa die zu vermeidende Kollision, bezogen sind. Ein zweiter Einwand könnte gegen die Forderung genuin sozialer Triangulation erhoben werden, indem man auf die Möglichkeit interner Triangulation verweist, die eine klare Form von nichtsprachlicher Metakognition zu sein scheint. So kann ein Wesen auch ohne Sprache, durch den Abgleich verschiedener Sinneskanäle mit einem Objekt triangulieren und sich bestätigen bzw. korrigieren. Wenn ich ein Geräusch höre und mich umschaue, kann ich die unterstellte Geräuschquelle durch visuelle Eindrücke bestätigen oder korrigieren. Angesichts der genannten Einwände kann nicht einfach behauptet werden, dass die für rationales Denken erforderlichen Metakognitionen ihrerseits Sprache erfordern. Vielmehr scheinen wir es hier mit Formen praktischer Identifikation zu tun zu haben, die einen in einem gewissen Sinne auch Irrtums- bzw. Korrektheitsbedingungen mit sich bringen. Wenn ich einen Apfel an einem Baum sehe und nach ihm greife, dabei aber erfolglos bin, dann werde ich meinen Arm weiter ausstrecken oder eine Leiter holen müssen und mich auf diese Weise korrigieren. Demgegenüber erlaubt die Sprache zwar eine theoretische und das heißt vom praktischen Interaktionskontext entkoppelte Identifikation, doch so beeindruckend die mit Sprache verbundenen Fähigkeiten auch sein mögen, handelt es sich immer noch um einen graduellen und nicht um einen prinzipiellen Unterschied. In Anlehnung an Millikan könnte man dies folgendermaßen ausdrücken. Als praktischer Identifizierer, ist meine Bezugnahme auf ein Objekt dann korrekt, wenn sie erfolgreiche Reaktionen hervorruft. Für einen theoretischen Identifizierer kann die Bezugnahme auf ein Objekt darüber hinaus bereits dann korrekt sein, wenn die sprachlichen Repräsentationen strukturell kohärent sind, in dem Sinne, dass sie Fehler unabhängig vom Handlungskontext offenbar machen. Wenn mir jemand glaubhaft versichert, dass der erquickliche Apfel 5 Meter hoch hängt, kann ich noch vor dem Versuch, nach ihm zu greifen, eine Leiter holen. Kommen wir damit zum dritten Teil, zu der Frage, ob nichtsprachliche Metakognition objektivitätsbegründet. Denn bekanntlich lässt sich gegen diese versuchte oder angedeutete Verteidigung hier ein sehr schwerwiegender Einwand erheben. Was die genannten Formen der nichtsprachlichen Metakognition nämlich nicht etablieren können, ist die für echte Überzeugung erforderliche Objektivität. Auch wenn ich mich selbst korrigieren kann, werden meine Überzeugungen in einem eminenten Sinne subjektiv bleiben. Schon Kant unterscheidet in diesem Sinne die objektiven Urteile des Verstandes von den subjektiven Assoziationen. Zitat: Nach den letzteren würde ich nur sagen können, wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck der Schwere. Aber nicht könnte ich sagen, er, der Körper, ist schwer. Zitat Ende. Um nun diese Art von Objektivität der Urteile zu gewähren, benötigen wir, so würden Davidson und andere diese Überlegungen ausführen, eine öffentliche Sprache. Andernfalls würde für das Subjekt eben einfach dasjenige korrekt sein, was ihm korrekt erscheint. Auf diesen Einwand kann man jedoch sogleich zweierlei erwidern. Eine erste, eher negative Replik lässt sich im Anschluss an Pascal Angel wie folgt formulieren. Was mit dem Verweis auf die soziale Dimension der Sprache in der Tat gewonnen wird, ist eine Form expliziter Normativität. Die reziproke Abstimmung und Korrektur interagierender Sprecher gründet in einer gemeinschaftlichen Praxis der Akzeptanz und Sanktion. Erst diese Praxis erlaubt eine stabile Unterscheidung von Richtigschein und Richtigsein. Doch auch wenn eine solche Unterscheidung in der Sprachgemeinschaft besteht, bleibt unklar, warum es der Sprachgemeinschaft besser ergehen sollte als dem Individuum. Es ist doch der Fall denkbar, dass sich ganze Gemeinschaften irren können, noch dazu ohne es zu bemerken. Entsprechend könnten wir doch sagen, es könnte für eine Gemeinschaft eben einfach dasjenige korrekt sein, was ihr korrekt erscheint. Diese soziale Normativität mündet hin nicht einfach in Objektivität. Wäre nun beispielsweise, prominenterweise Martin Kusch, diesen Einwand mit der Überlegung begegnet, dass eine Gemeinschaft hier nur durch eine andere Gemeinschaft korrigiert werden könnte, versucht Robert Brandon die Objektivität zu retten, indem er die sozialen Praktiken ihrerseits im Rekurs auf die Beschaffenheit der Welt an sich erklärt. Unsere normativen Praktiken wären eben andere, wenn die außersprachlichen Tatsachen andere wären. Im Rekurs auf die Welt ist allerdings schon immer, meine ich, eine bestimmte Form von Objektivität vorausgesetzt. Davidson geht in vergleichbarer Weise davon aus, dass wir bereits über einen Hintergrund von wahren Überzeugungen über die Welt verfügen müssen, um überhaupt lokal Fehler zu begehen. Doch selbst dann, wenn diese Objektivitätsannahmen zuträfen, ließe sich natürlich sogleich zurückfragen, warum dies nicht auch für individuelle, nicht sprachliche Wesen gelten sollte. Wäre die Welt anders, so wären auch ihre internen Triangulationen andere. Analog wäre also vielmehr davon auszugehen, dass auch die Dispositionen der evolvierten, nicht sprachlichen Wesen in großem Maße gleichsam weltadäquat sein müssten. Der Einwand, dass nichtsprachliche Metakognition keine Objektivität etabliere, ist also schon insofern nichtig, als unklar bleibt, ob sprachliche Metarepräsentation uns tatsächlich Objektivität liefert. Wenn man hingegen, wie Davidson und Brandon, bereits Objektivität bzw. einen Hintergrund wahrer Überzeugungen voraussetzt, ist nicht mehr zu sehen, warum dieser Hintergrund nicht auch für nichtsprachliche Wesen Geltung haben sollte. Ich komme damit zum Schluss. Ich möchte aus diesen Überlegungen die Konsequenz ziehen, dass die sprachlichen Metarepräsentationen eben keine Objektivität verbürgen, sondern lediglich die Unterstellung von Objektivität gestatten. Als sprachliche Wesen können wir annehmen, dass es eine von unseren Gedanken unabhängige Welt gibt, auf die wir uns korrekt oder inkorrekt beziehen können. Damit wird keine Objektivität verwirkt. Vielmehr kommt darin die durch Sprache ermöglichte Entkopplung von Denken und Handlungskontexten in Bezug auf die Welt zum Ausdruck. Während ich also gegen die Linguisten einwenden möchte, dass auch sprachlose Wesen praxisbezogen denken bzw. rational sein können, möchte ich im Gegensatz zu der noch immer grassierenden kantischen Unterscheidung zwischen subjektiver Assoziation und objektivem Urteil vielmehr zwischen praktischen und theoretischen Bezugnahmen unterscheiden. Allerdings geht es jetzt nicht darum, eine Dichotomie durch eine andere zu ersetzen. Das wäre ja leicht billig zu nennen. Vielmehr gehe ich davon aus, dass theoretische Bezugnahmen letztlich einen eminenten Spezialfall praktischer Bezugnahmen darstellen. Denn die durch Sprache mögliche graduelle Entkopplung des Denkens von unmittelbaren Handlungskontexten bedeutet freilich nicht, dass das Denken seinen ursprünglichen Handlungs- bzw. Interaktionsbezug völlig verlöre. Vielleicht lässt sich der Unterschied in Anlehnung an Harry Frankfurt so ausdrücken. Während für rationale Wesen die Welt zum Problem werden kann, sind sprachlich rationale Wesen solche, für die aufgrund der Entkopplung auch ihr Denken zum Problem werden kann. Es geht mir also keineswegs darum zu bestreiten, dass uns die Sprache ganz erstaunliche kognitive Fähigkeiten offeriert. Vielmehr geht es darum, den sogenannten Raum der Gründe anders zu lokalisieren. In Bezug auf Fragen der Tierkognition wird gern Susan Hurleys Diktum zitiert, dass sprachlose Wesen Inseln praktischer Rationalität bewohnen können. Islands of Practical Rationality. Ich möchte dieses Bild umkehren und dagegen Folgendes behaupten. Alle kognitiven Wesen leben auf den Meeren praktischer Rationalität, innerhalb deren die Räume der Gründe Inseln theoretischer bzw. sprachlich gestützter Rationalität bilden. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Martin, herzlichen Dank.